Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hände hoch, wer Bilder von IKEA zu Hause hat oder mal hatte. IKEA verkauft im ganz großen Stil und auf der ganzen Welt Stadtansichten, Bilder von Tieren und Pflanzen, auch große Kunst, sowas wie zum Beispiel Drucke von Klimt, ohne Brustwarzen übrigens, kommen wir gleich drauf. IKEA-Bilder sind sowas wie die Spitze der Gebrauchskunst, relativ günstig, leicht zu bekommen, fertig gerahmt. Und die Firma IKEA wird damit auch zur Kuratorin, zu einer sehr mächtigen. Die Kunst, die IKEA verkauft, die IKEA in seine Sammlung aufnimmt, hängt am Ende überall auf der ganzen Welt. Die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nelly Janotka hat zu IKEA-Kunst promoviert. Vom ambitionierten Versuch eines globalen Bildprogramms ist der Untertitel dieser Arbeit. Wir haben kurz vor der Sendung gesprochen, unter anderem darüber, welchen Einfluss IKEA damit auch auf unser Kunstempfinden hat. Hallo Frau Janotka.
Hallo.
Frau Janotka, ich habe den Bildteil von Ihrer Arbeit gesehen. Da sieht man zum Beispiel Screenshots von, ich weiß nicht, Serien, wo IKEA-Bilder in der Kulisse hängen oder auch sogar bei den Sims gibt es IKEA-Bilder beim Computerspiel. Mir ist einiges bekannt vorgekommen, das ich zum Teil auch schon selber in einem Zimmer hängen hatte. Was für Bilder haben Sie da untersucht? Es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele Bilder, die IKEA verkauft oder mal verkauft hat, oder?
Ja, ich bin überzeugt, dass alle ZuhörerInnen schon mal ein IKEA-Bild gesehen haben, auch wenn sie sich gar nicht bewusst waren, dass es eines war. Also wie Sie schon angedeutet haben, hängen sie nämlich nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in öffentlichen und halböffentlichen wie Restaurants, Arztpraxen, Ferienwohnungen und finden sich eben auch in virtuellen Welten bei Sims. Aber bemerkenswert ist eben, dass fast alle Bilder aus dem IKEA-Sortiment einigen wenigen Motivtypen zugeordnet werden können, die über die Jahre hinweg gleich geblieben sind. So wenig verwunderlich ist wahrscheinlich, dass es stets Reproduktionen weltberühmter Kunstwerke im Sortiment gibt, zum Beispiel Hokusais, die große Welle von Kanagawa, Sonnenblumen von Van Gogh oder der Ausschnitt der sich einander annähernden Finger von Michelangelos Erschaffung Adams. Sie merken, es handelt sich da so ein bisschen um eine populäre Essenz aus über 500 Jahren westlicher Kunstgeschichte. Und eine Motivkategorie, die wirklich in jedem Land erhältlich ist, sind die fotografischen Ansichten westlicher Metropolen, allen voran New York City und Paris, immer als globale Sehnsuchtsorte. Und da wäre so ein Klassiker, die gelben Taxis zwischen den Wolkenkratzern und Werbetafeln am Times Square. Und genau in diesen Motiven lässt sich eben das Vermeiden unbequemer Bildinhalte veranschaulichen, mögliche Konflikte urbaner und touristischer Ballungsräume, sei es Armut oder Overtourism, verschwinden hinter diesen romantischen Stadtansichten.
Da kommen wir, lassen Sie uns da gerne gleich nochmal genau drüber sprechen, wie das eigentlich ausgewählt wird und was auch eben nicht gezeigt wird. Ich habe mich noch gefragt, wie dieser IKEA-Kanon eigentlich zustande kommt. Also weiß man das? Gibt es da eine Person, die das entscheidet, eine Kommission? Weiß IKEA überhaupt, wie wichtig diese Aufgabe ist?
Ja, ich stand da auch zunächst vor einem Rätsel, wie in so einem Bildsortiment so viele Menschen erreicht zustande kommt, weil sich dazu öffentlich gar keine Informationen finden lassen. Und ich war auf die Bereitschaft des Unternehmens und auch der bei IKEA vertretenen Künstlerinnen angewiesen, mit denen ich Interviews geführt habe, Auskunft zu geben, was zu einem gewissen Grad erfolgreich war. Es ist nämlich so, dass ich konnte herausfinden, dass die Entscheidung über die gesamte Produktpalette und damit auch über die Bilder zentralisiert im schwedischen Älmhult getroffen werden. Und dort gibt es sogenannte Designkoordinatorin, die tatsächlich nur für Wandschmuck zuständig ist. Also sie stellt ganz alleine eine große Vorauswahl an Motiven zusammen und entscheidet erst im Anschluss zusammen mit einem Team endgültig, welche Motive auf den Markt kommen. Auf diese Weise wird dann ein globaler Angebotspool erstellt, aus dem jedes Land das Sortiment auswählt und bestellen kann, welches es für relevant und wirtschaftlich hält.
Nach welchen Kriterien wird das ausgewählt? Wie macht man das, dass man irgendwie Bilder anbietet, die in mindestens 63 Ländern verkauft werden, für viele Kulturen, Klassen, Geschmäcker funktionieren müssen? Das ist am Ende dann noch auch alles ein bisschen langweilig, oder?
Ja, ich konnte durch meine Forschung aufzeigen, dass es da ganz konkrete Bildstrategien gibt, um eben die Bilder über kulturelle und nationale Grenzen hinweg anbieten zu können. Also man könnte fast von einer Art internationalen Wandbildpolitik sprechen, bei der ähnlich wie in der internationalen Politik Diplomatie eine ganz wichtige Rolle spielt. Also niemanden soll vor den Kopf gestoßen werden, Konfliktpotenzial soll vermieden werden. Ich kann vielleicht mal zwei, drei entsprechende Beispiele herausgreifen. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass die Ausrichtung auf das Globale eben bedeutet, dass bestimmte religiöse, historische, erotische, aber auch politische Inhalte vermieden werden müssen. Und in der Tat ist das einzige Motiv, das einen explizit religiösen Hintergrund hat, das Detail aus Michelangelos Erschaffung Adams. Es ist einerseits natürlich insofern gut gewählt, als Adam zumindest in allen drei abrahamitischen Religionen eine wichtige Stellung einnimmt. Andererseits kann es heute als losgelöst von Religion betrachtet werden. Schließlich wurde der fruchtbare Moment der sich aneinander annähernden Finger schon oft zitiert. Also zum Beispiel in Spielbergs E.T. oder als Illustration des Nokia-Slogans Connecting People. Und wichtig ist dabei, dass sich unter den Motiven bei IKEA viele andere befinden, die als Ikonen der Kunst gelten. Kunstwerke, die ohne besondere Kenntnisse zugänglich sind, nicht nur wegen ihres festen Platzes im Kanon, sondern vor allem, weil sie beispielsweise in Literatur, Film oder Internetkultur immer wieder zitiert werden und dadurch neue Bedeutungen entwickeln.
Sowas wie die Sonnenblumen zum Beispiel von Van Gogh, oder?
Ja, genau, die würden auch dazu zählen. Und vielleicht noch eine letzte weitere wichtige visuelle Strategie ist eben dieser Versuch, die Motive zu entpolitisieren, wofür die Weltkarten wahrscheinlich das anschaulichste Beispiel sind, da sie eigentlich per se ja nie objektiv sein können und sei es nur aufgrund eben der dargestellten Perspektive. Und IKEA versucht aber dennoch, aktuelle politische Implikationen zu vermeiden, indem auf jegliche Darstellung...
Konkrete Grenzziehung wahrscheinlich, oder?
Genau. Und Benennungen von Staaten kommen auch nicht in Frage und stattdessen sehen wir Karten, auf denen anstatt klarer Grenzen Aquarellfarben ineinander verlaufen.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum die Weltkarten von IKEA so aussehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich die Bilder in ihrer Arbeit gesehen habe, war, dass viele von den Bildern ein bisschen kitschig wirken. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich daran liegt, dass ich die schon so oft gesehen habe und so klar mit IKEA assoziiere. Also wir können vielleicht mal über ein Beispiel reden. Das ist so diese eine Stadtansicht von Amsterdam. Das ist ja dieses Fahrrad, was vor einer Brücke steht, vor Wasser. Was einfach so klar IKEA konnotiert ist, dass es kitschig ist, oder? Was ist das für ein Bild? Was hat das für eine Geschichte?
Es gibt einen eigenen Dokumentationsfilm zur Geschichte des Motivs und des Fotografen. Kann ich empfehlen, das ist von einem niederländischen Journalisten gedreht worden. Es heißt einfach Wils Hult nach dem Seriennamen des Motivs. Was für ein Stockfoto sehr ungewöhnlich ist, dass man in einen überquellenden Mülleimer und nach Futtersuchen der Tauben entdecken kann. An den Bäumen hängen kaum mehr Blätter. Und dieser Realismus des Bildes ist tatsächlich Gegenstand einer veritablen Kunstkritik, bei der sich zum Beispiel auf Reddit in sehr detaillierten Diskussionen zwei Lager gegenüberstehen. Eins, dass das Bild für uns inspiriert und mittelmäßig hält. Also man kann ja ein viel schöneres Bild von Amsterdam finden. Und ein anderes Lager, das die Ehrlichkeit des Fotos lobt. Die Popularität des Bildes führte letztlich dazu, dass eben dieser eigene Dokumentarfilm gedreht wurde. Außerdem erwarb das Amsterdam Museum ein Exemplar für die Sammlung. Das Interesse am genauen Aufnahmeort führte zu einer regelrechten Detektivarbeit von Menschen, die das Bild gekauft haben. Und nicht zuletzt ist der Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, selbst zu einer Touristenattraktion und sogar zum Schauplatz mehrerer Heiratsanträge geworden. Und das ist eben alles insgesamt ein Beispiel dafür, dass sich bei IKEA die Logik des Stockfotos sozusagen umdrehen kann, statt dem eigentlich geplanten Vergessen zu unterliegen, um dann immer wieder für neue Kontexte verwendet zu werden, haben Stockmotive bei IKEA das Potenzial, zu Ikonen zu werden, die mit dem Unternehmen assoziiert werden und wodurch eine Art, ja kann man schon sagen, eigenständige visuelle IKEA-Kultur entsteht.
Was ja auch nochmal zeigt, ne, wie mächtig IKEA tatsächlich am Ende ist als Kuratorin für Kunst. Ne? Was ich auch noch, weil Sie gerade erzählt haben, dass dieses Bild ja tatsächlich sogar bei Reddit diskutiert wird, ist es, was IKEA da tut, vielleicht auch einfach hat IKEA damit eine Riesenchance, auch einfach Kunst unters Volk zu bringen? Was natürlich nicht das Ziel von IKEA ist, die wollen Geld verdienen, aber ist das vielleicht einfach kann das ein guter Nebeneffekt sein? Nutzt IKEA das, diese Chance der Kunstvermittlung?
Da würde ich bestätigen, dass die große Chance. Und würde dann noch ergänzen, dass es tatsächlich so ist, dass Kunsterziehung historisch gesehen kaum irgendwo Auswirkungen hat. Und es zum Beispiel, wenn sie von staatlicher Seite ausging. Und stattdessen war es letztlich vor allem die Privatwirtschaft, die breiten Geschmackswandel nachhaltig vorantrieb. Und trotzdem, also gerade weil IKEA über dieses Potenzial verfügt, finde ich, dass wir das Weltsortiment auf jeden Fall repräsentationskritisch hinterfragen sollten. Also warum werden beispielsweise die immer gleichen Städte abgebildet, dabei als Zentren der Welt dargestellt und reproduzieren die immer gleichen Motive, vielleicht auch gewisse Stereotype. Und da hätte IKEA auf jeden Fall die Möglichkeit, den Blick zum Beispiel auf andere Städte zu lenken. Aber gleichzeitig muss man anerkennen, dass diese Chance auch Zwängen gegenüberstehen, nämlich dieses ja, so Spannungsfeld zwischen universellem Anspruch und kultureller Spezifik, aber auch Standardisierung und Individualisierung des Bedürfnissen der Kundinnen, in denen eben IKEA agieren muss. Zum Beispiel sollten die Rechte an den Motiven günstig sein, damit diese Preise an die Kundinnen weitergegeben werden können. Also die merken, ich drücke mich vielleicht noch ein bisschen vor der Beantwortung der Frage, weil ich damit die bequeme Wissenschaftsperspektive verlassen muss. Deshalb würde ich vielleicht eher mit einem kurzen Beispiel aus dem IKEA-Bildsortiment antworten, das ich sehr gut fand. Vor kurzem wurde nämlich mehrere Motive der schwedischen Malerin Hilma af Klint verkauft. Sie war die früheste Vertreterin der abstrakten Malerei noch vor vielen ihrer wesentlich bekannteren männlichen Kollegen. Lange unbeachtet musste sie für ihre Leistungen erst von der Kunstgeschichte wiederentdeckt werden, was ihm erkennen lässt, dass das IKEA-Motivangebot zum gewissen Grad auch ein Spiegel der Diskurse um Kanons sind. Wobei, also hier kommt auch dann auch die Verantwortung der Kunstgeschichte ins Spiel.
Ist es eigentlich so, dass IKEA unseren Geschmack prägt, oder ist IKEA sehr gut darin, den Massengeschmack zu erkennen, oder beides?
Ein bisschen von beiden, auf jeden Fall, wie so häufig. Einerseits greift IKEA eben auf ein stabiles Repertoire an Motivtypen zurück, die eine lange Tradition in Wandschmuck, aber auch Kunstgeschichte und visueller Kultur per se haben. Also einige der Motivkategorien, die ich vorhin genannt habe, gehören ja schon seit langem zu den beliebtesten Wandschmuckmotiven, zum Beispiel Landschaftsdarstellungen, Pflanzen- und Tierbilder. Und das ist interessant, ganz unabhängig von der sozialen Stellung der Rezipienten, denn diese mögen tendenziell Sujets, die oftmals gar nicht zum Alltag gehören, worin sich dann auch ein gewisser Eskapismus sehen lässt. Und in diesen Fällen bildet IKEA also ganz klar Vorlieben ab, die bereits weit verbreitet sind. Andererseits hat IKEA natürlich einen großen Einfluss darauf, was sich Menschen an die Wände hängen. Das zeigt sich zum Beispiel an der Ikonisierung einzelner Bilder, wie dem roten Fahrrad in Amsterdam, aber auch daran, dass IKEA sogar gelingt, bereits kanonisierte, sehr populäre Bilder wie den Kuss von Gustav Klimt zu vereinnahmen, sodass sogar das Originalgemälde zuallererst mit IKEA assoziiert wird, was sich zum Beispiel durch Aussagen von Besucherinnen vor dem Original im Belvedere Museum in Wien belegen konnte.
Kunstreproduktionen von IKEA vom ambitionierten Versuch eines globalen Bildprogramms heißt die Dissertation von Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nelly Janotka. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, welche Bilder bei IKEA landen und was das auch mit dem Kunstverständnis macht von Menschen auf der ganzen Welt. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Janotka.
Vielen herzlichen Dank.